Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Philipp Katzmann.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Der Segelflieger über unserem Haus.
Mein Bielefeld-Platz.
Das ist dann tatsächlich auch der Flugplatz in Senne.
Mein Bielefeld-Gefühl.
In letzter Zeit ziemlich nass. So habe ich Bielefeld mal kennengelernt vor vielen Jahren. Ab Porta Westfalica fing es immer an zu regnen.
Philipp, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Philipp, du bist theologischer Direktor des Evangelischen Klinikums Bethel und Mara. Du bist Pfarrer, Seelsorger, Dozent. Das klingt erstmal wahnsinnig erwachsen.
Ja, so, wenn du sagst so, merke ich auch gerade. Bin ich das alles? Aber offensichtlich, ja.
Fühlt es sich danach an? Du bist ja noch sehr jung, du bist sehr leger.
Ja, also doch, also nach Pfarrer fühlt es sich schon an, weil ich das nun auch schon eine ganze Zeit kenne. Dozent, das höre ich jetzt mit interessanten Ohren, weil so habe ich selber noch gar nicht bezeichnet, obwohl es eigentlich stimmt, weil ich in den Schulen auch unterrichte. Ja, also ich glaube, ich wirke nach außen hin manchmal etwas seriöser, als ich innerlich bin. Gehört wohl dazu.
Ich finde aber auch, wenn man dich so kennenlernt, dass du ja einfach so ein lockerer, agiler, legerer Typ bist. Wie alt bist du jetzt genau?
43.
43?
Ja.
Und dich so mit diesen ja auch sehr tragenden Ämtern zu verbinden, wäre mir jetzt auf den ersten Blick nicht eingefallen, wäre, hätte ich dich jetzt irgendwie in der Bahn kennengelernt oder so.
Das freut mich, weil ich das also auch schön finde, dass man nicht gleich als gesetzter Pfarrer erkannt wird und dass es ja dann vielleicht manchmal einen kleinen Überraschungseffekt gibt. Ja.
Das ist schon lustig, ne? Dass Glaube, Kirche ja häufig mit so einer Schwere irgendwie konnotiert ist, für viele Menschen zumindest. Mhm. Nimmst du das auch so wahr?
Also ich für mich persönlich in meinem Umfeld nehme es gar nicht so wahr, aber ich kann es gut nachvollziehen, weil ich auch viel natürlich gerade in meiner eigenen Gemeindezeit in Gemeinden unterwegs war, die jetzt per se nicht so gefüllt waren und wo nicht so das pure Leben war, wie man so schön sagt. Und so, dass ich natürlich weiß, dass Kirche auch immer mit einer gewissen Ehrwürdigkeit daherkommt und da vielleicht diese Schwere oder diese Ernsthaftigkeit daherkommt, reinkommt. Aber in meinem eigenen Leben und in dem, wo ich Gemeinde erlebe, es auch sehr fröhlich zugeht und viele lustige Menschen unterwegs sind.
Ist dir das auch ein Anliegen, auch eine Leichtigkeit zu transportieren?
Ja, also eine Leichtigkeit für das Leben, weil ich glaube, das Leben ist, das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit einfach für viele Menschen und das ist so in vielen Situationen auch wahnsinnig schwer und tragisch.
Mhm.
Und ich würde gern für mich selber auch an den Punkt gelangen, das Leben schon so ernst wie nötig, aber sich selbst dabei nicht ganz allzu ernst zu nehmen. Mhm. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer, weil ich zu verhaftet bin in diesem Leben und dabei so begrenzt wie viele andere auch. Aber ich finde, das Leben hat auch ganz viele schöne, leichte Seiten. Und das ist für mich wirklich so, also da ist für mich der Blick eher eine dankbare Perspektive aufs Leben. Das macht mir vieles leichter.
Genau, du hast es gerade schon gesagt, eine Dankbarkeit. Was macht dir es noch leichter, Leichtigkeit auch zu vermitteln, Freude zu vermitteln und nicht nur ja über diesen Ernst zu reden?
Also ich glaube, dass Humor da ganz viel hilft, weil Humor ja immer eine gute Möglichkeit ist, auch über ernste Dinge zu lachen. Mhm. Ich habe in Krankenzimmern schon ganz viel gelacht. Ich habe schon viel in Beerdigungsgesprächen gelacht, weil das immer urkomische Situationen ergibt. Mhm. Manchmal, wenn man so ins Reden kommt. Und das erlebe ich gerade in der Begleitung von Menschen, die in Krankheiten sind oder die im Sterben sind oder dann von Trauernden. Und dass das ja immer ein Wechselbad der Gefühle ist zwischen großer Traurigkeit, aber dann auch herzhaftem Lachen, wenn einem die Geschichten einfallen, was jetzt gerade alles gewesen wäre. Was hätte er oder sie gesagt, der da jetzt nicht mehr da ist?
Ja.
Und da kommt dann immer eine Leichtigkeit rein, die aber nicht mit einer Albernheit zu verwechseln ist, sondern die ist so paradox das klingen mag, auch eine tiefe Leichtigkeit ist.
Das ist schön. Mhm. Das ist schön. Ich finde, die Engländer haben einen schönen Begriff dafür, Comic Relief.
Mhm. Mhm.
Und das, finde ich, passt eigentlich ganz gut, ne? In dem Moment, mhm, wo du lachen kannst, wo du Humor mitbringen kannst.
Mhm.
Ja, es ist sowas wie eine Erleichterung.
Mhm.
Empfinde ich so. Wo du gerade Beerdigung sagst. Wir hatten jetzt gerade im Familienkreis eine Beerdigung, wo ein junger Mensch noch ganz, ganz viel Probleme damit hatte. Und der auch sagte, hey, warum lachen die jetzt alle?
Mhm.
Und du hast es ja gerade beschrieben, ne? Also dieses sich nochmal zusammenfinden, um gemeinsam zu lachen auch und sich an die Person zu erinnern.
Mhm.
Ist was Wichtiges?
Ja, also ich glaube, dass das was Wichtiges ist. Und ich kann genauso verstehen, dass jemand sagt, ich habe damit ein großes Problem, weil ich es vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht kann. Ich bin noch nicht so weit. Man kann das ja auch nicht verordnen, weil Sterben und Tod hat ja ganz unterschiedliche Komponenten, die das bei Menschen auslöst. Das kommt ja eben auch manchmal sehr tragisch und sehr überraschend ins Leben hereingebrochen, wo du auch wirklich brauchst, das überhaupt zu verdauen, und dann gibt es andere Wege, die zeichnen sich ab und da gehst du schon den Weg mit.
Mhm.
Und dann ist es nicht weniger traurig, aber du hast eine andere Zeit, dich darauf vorzubereiten und damit umzugehen. Und auch manchmal, das gehört auch dazu, ist der Tod auch was Erlösendes. Mhm. Das kommt vor.
Ja, aber es gibt eben kein falsch oder richtig, ne? Wie man trauert, was man braucht. Du hast es eben schon gesagt, bei deinem Job im EVKB, also in einem Klinikum, da hast du ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes jeden Tag mit Leben und Tod zu tun.
Mhm.
Ist das ein Batzen?
Ja, also richtig ist, ich habe jeden Tag mit Leben und Tod zu tun, wobei ich in meiner jetzigen Arbeit nicht mehr so unmittelbar ständig am Bett unterwegs bin. Das war ich die 3 Jahre, die ich direkt in der Seelsorge gearbeitet habe, schwerpunktmäßig in der Geriatrie und Onkologie am Standort Johannesstift. Seit 2020 habe ich ja die Arbeit noch mal ein bisschen gewechselt. Da bin ich eher in Vertretungssituationen oder in den Rufbereitschaften unterwegs. Also als Batzen im Sinne von einer großen Last würde ich es nicht bezeichnen. Mhm. Es ist viel, weil es sehr fokussiert ist, natürlich auf das Thema Krankheit und auch leidvolle Erfahrungen. Gemeindepfarramt, wenn ich daran zurückdenke, hat eine größere Spanne immer ein bisschen gegeben. Da hatte ich Tage, da bin ich von Arbeit mit Kindern zu einer Beerdigung gegangen, um dann zum Konfirmandenunterricht zu gehen und dann vielleicht noch zu einem Seniorenkreis und am Abend in eine Presbyteriumssitzung.
Mhm.
Da war sehr dicht gedrängt das pralle Leben. Das ist in der Klinik anders als Seelsorger. Da ist man sehr fokussiert eben auf das Thema, was die Menschen da in ihren Krankheitssituationen bewegt. Mhm. Und das ist häufig eben leidvoll. Das sind keine leichten Geschichten, aber ich würde es für mich jetzt nicht als Batzen bezeichnen, der immer nur schwer ist.
In meiner Vorstellung wäre es ein Batzen, weil ich mich gut kenne und wüsste, ich hätte keinen Abstand.
Mhm.
Ich würde es mit nach Hause nehmen. Das ist bei dir nicht der Fall, ne?
Interessanterweise nicht. Ich kann gut die Klinik verlassen und die Dinge hinter mir lassen. Also ich merke, wie mir der Weg da auch gut tut. Ich bin seit einiger Zeit auf das Fahrrad umgestiegen, was in Bielefeld einfach schneller geht. Und ich merke, dieser Weg tut mir gut, die knapp 4,5 Kilometer bis nach Hause. Und ich habe den Wahnsinnsvorteil, ich komme nach Hause und da ist eine relativ große Familie, die ihre Tribut fordert.
Mhm.
Und die verschonen mich nicht mit ihren Themen, die sie gerade bewegen.
Wir machen eine kleine Pause, in der ich euch unseren heutigen Werbepartner vorstellen möchte. Und zwar ist das die Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Was manche von euch vielleicht noch nicht wissen, in der Volksbank am Kessebrink, da könnt ihr nicht nur Finanzthemen besprechen. Die Lobby ist ein toller Treffpunkt für Kunst, Kultur, Design und Genuss. 2-mal im Jahr warten da wechselnde Ausstellungen auf euch, Events, der regionale Konzeptstore, der bietet Produkte von Manufakturen aus OWL an und natürlich bekommt ihr Kulinarisches. In der frischen Mische gibt es von der belegten Stulle bis zu regionalen Eintöpfen alles für die Mittagspause in gemütlicher Atmosphäre. Einen ganz herzlichen Dank an die Volksbank Bielefeld-Gütersloh für die Unterstützung. Mehr Infos bekommt ihr auf der Seite der Volksbank. Viel Spaß beim Erkunden. Und nun geht's weiter mit der Folge.
Und du hast nämlich einen ganzen Batzen Kinder, ne?
Ja, das ist ein Batzen. Auch keine Last.
Und das Wort Batzen ist jetzt vielleicht aber auch irgendwie komisch da besetzt. Wie viele hast du?
Vier.
Vier? Hm. Wie alt sind die?
Die sind 17, 15, 13 und 11.
Sprecht ihr über Gott?
Ja, doch. Aber, also sicher auch mal explizit im Sinne von, wir haben Themen darüber und sprechen darüber. Auch mit den Kindern jetzt in so einer pubertären Entwicklung oder Entwicklung zum Erwachsenwerden hin mit den kritischen Fragen. Mhm. Häufig aber auch über das Thema, ich habe Hausaufgaben in Religion, kannst du da nochmal hier gucken? Oder um nicht gleich zu sagen, kannst du das mal machen? Also eher so auf dieser Ebene. Mhm. Und dann spielt es für uns sehr selbstverständlich in unserem gemeinsamen Leben eine Rolle, weil wir so Rituale haben, wo wir gemeinsam vom Essen ein Gebet sprechen. Mhm. Und wir auch hin und wieder ein Lied singen oder sowas. Also das, da wird Gott zum Gespräch.
Mhm. Ohne zu wissen, wie deine Kinder fühlen und glauben und denken, wenn man sich vorstellen würde, eins deiner Kinder würde sagen, ich will mit Kirche und mit Gott und all dem nichts zu tun haben.
Ja, also das würde ich so hinnehmen erstmal. Also ich würde da jetzt nicht in eine tiefe Schockstarre verfallen, sondern sagen, das ist dann erstmal so. Dazu habe ich schon viele, viele Menschen begleitet und erlebt, dass Menschen in ihre Wege gehen und sie auch ja von Eltern eine Distanzierung vielleicht brauchen, ohne jetzt zu wissen, was dahinter steckt. Mhm. Also da habe ich meinen Kindern gegenüber jetzt nicht so einen missionarischen Eifer, dass ich sage, sie müssen jetzt aber diesen Glauben leben, der für mich wichtig geworden ist. Und trotzdem würde ich es ihnen wünschen, dass sie was in ihrem Leben haben, was sie für sich als ein Fundament entdecken, was über das hinausreicht, was wir uns selbst sagen können im Leben als Menschen.
Du hast gerade gesagt, der Glaube ist für dich wichtig geworden. Gab es Zeiten, in denen es komplett anders war?
Nein, nicht komplett anders, sondern es ist für mich eine Lebensentwicklung, aber der auch schon immer dazugehört. Mhm. Ich bin selbst in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und er war eigentlich nie wegzudenken. Ich habe auch für mich persönlich da nie eine revolutionäre Entwicklung durchgemacht, zu sagen, ich brauche das jetzt alles gar nicht. Ich habe im Theologiestudium natürlich auch meine kritischen Phasen durchlaufen, habe mich mit unterschiedlichen Modellen beschäftigt, mit unterschiedlichen Autoren, Theologen, die sich damit beschäftigt haben. Aber bin für mich immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, das wäre mir doch zu wenig, wenn ich als Mensch selbst im Zentrum meines Lebens stehen müsste und das alles richten müsste. Mhm. Gut protestantisch würde ich sagen, wir haben eine ganze Menge zu tun und zu arbeiten am Tag. Aber dass das alles gelingt, das liegt nicht in meiner Hand.
Mhm. Was ich schön finde für alle Menschen, die glauben, ist, dass es sowas gibt wie, so stelle ich mir es vor, so eine Erleichterung. Dass man vielleicht eine Verantwortung abgeben kann oder irgendwie einen Halt hat, dass da noch irgendwie was ist, was mich führt.
Ja, das ist so, das würde ich für mich so beschreiben und ich muss zugleich auch immer sagen, es ist immer ein Weg, der wohl lebenslang nicht endet. Also für mich gibt es da keine Festigkeit im Sinne, ich habe das einmal und halt das fest. Ich glaube ist auch immer ein Weg der Vergewisserung. Mhm. Nicht für umsonst gehen wir da ja jeden Sonntag hin oder wenn es mir wichtig ist, jeden Sonntag. Ich mache es meistens aus Berufsgründen. Und das ist ja sehr ritualisiert, was da geschieht und das ist eine Wiederholung und das ist eine Vergewisserung und eine Festigung dessen, was uns im Glauben trägt. Und es liegt ja auch vom Austausch mit den Menschen, mit denen ich da unterwegs bin. Aber ich würde nicht behaupten, dass man das einmal fest hat. Es gibt Zeiten, da glaubt es sich leichter, weil das Leben gerade gut läuft und die Dankbarkeit einen nur so überschäumt. Und es gibt Momente im Leben, da kommt das alles sehr ins Wanken und der Zweifel ist immer ein Mitspieler des Glaubens. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich die zweifelhafte Ehre hatte, meinen eigenen Großvater zu beerdigen, der sein Leben lang Pfarrer war, den ich dann auch im Sterben begleitet habe und der an, würde ich sagen, hunderten, fast tausend Gräbern in seinem Leben gestanden hat und Menschen beerdigt hat. Und als es auf ihn selber, auf sein eigenes Sterben zuging, habe ich gemerkt, wie der das mit etwas über 80 nochmal für sich neu durchbuchstabiert hat, dass diese Gewissheit jetzt auch für ihn gilt, gehalten zu seinem Leben und im Sterben.
Berührender Moment, oder?
Ja, das war sehr berührend, ja. Das war es, aber auch schön.
Ja. Ich frage auch deshalb nochmal so explizit nach dem Glauben. Als Seelsorger triffst du ja auch auf Menschen, die sich dann halt wünschen, aber vielleicht auch nicht dann im klassischen Sinne mit Kirche irgendwie was zu tun haben oder irgendwie eine Konfession haben. Gibt's da dann auch einen Austausch? Also gibt's dann eine Seelsorge über den Glauben hinaus? Weißt du, was ich meine?
Also im Sinne von Gesprächen oder den, also ich sag mal so, die Seelsorge gilt ja im Krankenhaus, so wie wir uns verstehen, nicht nur für Menschen, die glauben oder die ein religiöses Anliegen haben, sondern wir gehen zu jedem hin.
So, da wollte
genau,
ich drauf hinaus.
Genau, also wir gehen zu jedem hin, wir verstehen uns da rein von dem Grundgedanken her, wir gehen auf die Menschen zu, die in unserem Haus liegen. Das macht jeder Kollege, der da ist, auch ein bisschen anders nach seinen Leidenschaften und Vorstellungen, aber mit meiner Kollegin, mit der ich im Johannesstift 3 Jahre zusammengearbeitet hatte, wir hatten so ein gemeinsames Prinzip, dass wir gesagt haben, alle, die eine Woche und länger da sind, die wollen wir gern einmal aufgesucht haben und signalisiert haben, wir gehören hier zum Krankenhaus als Seelsorgeteam und wollten einfach mal nach ihnen schauen, weil wir gemerkt haben, sie sind jetzt schon eine Woche da und das ist im Krankenhaus ja kein nicht wenig Zeit. Und dann ist auch vieles, was an Anfangsuntersuchungen gelaufen ist und an Hektik für die Patienten häufig auch vorbei und sie bleiben, weil es noch notwendig ist. Und es entsteht dann, ist unsere Erfahrung auch immer noch mal ein neuer Raum für die Menschen, sich auf selber vielleicht bei sich einen Bedarf zu spüren, auch über Themen ins Gespräch zu kommen, die sie gerade hier in ihrer Krankheit bewegen. Und da ergeben sich die unterschiedlichsten Möglichkeiten und die sehr fantastische Lebensgeschichten einfach, wo sicher am Anfang auch manchmal ein Befremden ist, dass jemand sagt, ach, mit Kirche habe ich eigentlich nicht so viel zu tun oder ich habe sie doch gar nicht gerufen. Aber ich würde in den 7 Jahren, in denen ich das jetzt mache, es an einer Hand abzählen können, wenn mir nicht ein Finger reichen würde, wo ich wirklich so gar nicht gelandet bin. Also es ist nicht überall, dass du da hinkommst und es geht das tiefe Gespräch los. Also sind auch erstmal viele Gespräche, Smalltalk übers Wetter. Aber es ist ja auch verständlich, kommst da ins Krankenzimmer rein, liest da in deiner Krankheit, kommt einer und sagt, ich bin von der Seelsorge. Da testet das Gegenüber ja auch, worüber kann ich mit dem reden. Und wenn er sich aufs Gespräch übers Wetter einlässt, dann geht vielleicht auch mehr. Wenn er schon beim Wetter ablockt, würde ich vielleicht auch sagen, na, dann will ich aber auch nicht mehr von mir preisgeben.
Naja, und überhaupt diese Situation, du liegst in deinem Krankenbett und jemand kommt auf dich zu und sagt, ich bin von der Seelsorge, dann geht ja vielleicht bei manchen auch sofort dann irgendwie die Alarmglocke an, muss ich sterben?
Genau, also ne? das ist ein ganz häufiges Reaktion, die ich erlebt habe, dass eine Reaktion losgeht, oh Gott, die haben mir was nicht gesagt, jetzt schicken sie den. mit mir ist was Schlimmeres, als ich gedacht habe. Und dem baue ich insofern vor, da habe ich mir so meine Techniken entwickelt, dass ich auch komme und am Anfang sage, ich mache gerade hier ein bisschen meine Runde und ich wollte nur mal nach Ihnen schauen. Ich nehme da schon so ein bisschen die Luft raus, dass ich nicht signalisiere, ich komme jetzt dezidiert wegen Ihnen, sondern ich verpacke das so. Aber wir werden ja manchmal auch gerufen, dass uns, also entweder rufen uns Patienten direkt, weil die sagen, ich habe das gelesen und ich würde davon gerne Gebrauch machen, weil ich ein Thema habe, was mich bewegt. Häufig kommt es aber vor, dass das Personal uns auch dazu ruft, ärztliche Kolleginnen oder Kollegen oder die Pflege oder andere therapeutische Gruppen, die einfach in ihrem Handeln einen Bedarf gemerkt haben. Und dann gehen wir bei den Patienten vorbei und machen da aber selber eine Auftragsklärung. Also da bin ich auch ganz offen und sage, Mensch, die Pflege hat gesagt, es wäre vielleicht gut, mal nach Ihnen zu gucken. Sehen Sie das denn auch so oder haben Sie eine Idee, warum das so ist? Und dann ergibt sich das.
Das sind dann ja fast schon eher therapeutische Gespräche dann auch, oder?
Also ich würde sagen, ja, es hat vielleicht Elemente auch von therapeutischen Gesprächsmodellen, wobei ich da ehrlich gesagt kein Experte bin. Ich habe nie eine therapeutische Ausbildung gemacht. Mhm. Ich habe meine Seelsorgeausbildung gemacht und auch da natürlich mich in Gesprächsführung fortgebildet. Also von daher würde ich nicht den Anspruch für mich haben, dass ich da was Therapeutisches tue, aber ich würde dem zustimmen, dass das sicher auch therapeutische Elemente hat, ja.
Das ist voll sinnstiftend, was du machst.
Hoffe ich. Also ja. Nicht jedes Gespräch ist genial, aber ich hoffe, dass es dem Menschen etwas, für den Menschen etwas bringt in diesem Moment.
Ist das ein schönes Gefühl, wenn man mit diesem Wissen abends ins Bett geht?
Ja, das muss ich sagen. Das ist ein schönes Gefühl im Sinne von ein zufriedenes Gefühl, weil man auf der anderen Seite ja auch sagen muss, alle, die da aus dem Krankenhaus rausgehen, nicht nur wir als Seelsorger, wir sind ja nie wirklich fertig mit der Arbeit. Also das gehört ja auch dazu. Du arbeitest da ja nicht einfach was ab und sagst, jetzt bin ich fertig, sondern das ist da eigentlich sehr endlos. Es sind ja immer Patienten da und immer Dinge, die du erledigen kannst, sondern irgendwann ist die Arbeitszeit halt mal rum und du musst dich begrenzen. Und ich merke, die Tage, wo ich das Gefühl habe, heute bin ich wirksam gewesen, da gehe ich zufriedener nach Hause als an den Tagen, wo ich denke, heute hast du so verschiedene Sachen angefangen und nichts ist so richtig gelandet.
Mhm. Wenn ich mir vorstelle, mit wie vielen Menschen du redest, du musst ja einfach vom Berufswegen musst du wahnsinnig viel Interesse haben an Menschen. Wird man so geboren? Entwickelt sich das?
Gute Frage. Also beides, glaube ich. Also es ist, glaube ich, schon gut, wenn man eine gewisse soziale Empathie und Neugier mitbringt. Wenn man von sich selbst sagt, ich bin eigentlich sozial eher der Phobiker, weiß ich nicht, ob es der richtige Beruf ist. Könnte schwierig werden. Das bin ich, weiß Gott nicht, sondern da bringe ich eine Grundneugier mit und eine Offenheit, auf Menschen zuzugehen. Und dann entwickelt es sich natürlich auch.
Ich frage auch deshalb, weil du eben gesagt hast, dein Großvater war Pastor. Mhm. Dein Vater auch?
Ja, aber der ist es später erst geworden. Der wollte es eigentlich nicht werden. Der ist es aber geworden in seiner ganz persönlichen Biografie innerhalb der damaligen DDR. Mhm. Weil der eigentlich ein Ingenieur war für Verfahrenstechnik, aber aufgrund seines Glaubens Schwierigkeiten bekam und für den in der damaligen Situation gar nichts anderes übrig blieb, als das Land zu verlassen. Oder damals war das möglich, im kirchlichen Raum eine Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg zu machen.
Okay.
Genau. Und so zieht sich das ein bisschen durch, mittlerweile durch die Generation, aber eher über Eck, weil in dem Fall mein Großvater mütterlicherseits Pfarrer war, dann mein Vater, also dessen Schwiegersohn und ich jetzt mal in direkter Linie sozusagen, weil dann Pfarrer geworden bin.
Ja, ich fragte deshalb, weil ich mir so ein bisschen versucht habe vorzustellen, wie du aufgewachsen bist. Also wenn du in einem Pfarrhaus vielleicht auch aufgewachsen bist, oder zumindest auch mit deinem Großvater da Kontaktpunkte hattest, dann hast du ja, kann ich mir vorstellen, auch schon mal Offenheit und den Kontakt mit Menschen mitbekommen.
Das ohne Frage. Ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden in meinem Erleben, auch wenn mein Vater zunächst Ingenieur war. Das ist aber gehört in Anfang der 80er Jahre. Das sind für mich nicht wirklich die Erinnerungen. Ich erinnere meinen Vater als Pfarrer und ich erinnere unser Haus als Pfarrhaus, was in den ersten Jahren in der DDR und dann nach der Wende, aber natürlich auch in dieser Gegend in Thüringen, ein sehr offenes Pfarrhaus war. Immer auch mit unserem familiären Bereich, der geschützt war, aber wir hatten immer unterschiedlichste Gäste auch mit am Tisch, Menschen verschiedenster Prägung und auch in ihren Problemen und Konflikten, die dazu gehörten. Also von daher, damit bin ich sehr selbstverständlich groß geworden, ja.
Gab es mal Momente, wo du gedacht hast, boah, das ist doch jetzt mein Zuhause, jetzt geht mal alle weg?
Ja. Das gibt's schöne Geschichten, über die wir heute als Familie herzlich lachen, weil es Situationen gab, da kam man nach Hause in den Garten und der Kuchen war schon aufgegessen, weil die bedürftigen Gemeindeglieder oder die Nachbarn den Kuchen schon gegessen hatten und man selber bekam nichts ab. Das waren die Momente, wo man sagte, das jetzt mal nicht. Aber es war auch immer irgendwie schön und es war lebendig. Mhm. Heute lebe ich das ganz anders, weil ich jetzt den Luxus habe, dass ich gar nicht in einem Pfarrhaus wohne, sondern privat wohne, weil ich eine sogenannte Funktionsfachstelle habe und das genieße ich auch sehr. Ja. Das ist völlig, also das ist nicht das Pfarrhaus im Dorf, was jeder kennt und wo man auch ein bisschen ein- und ausgehen kann, sondern das ist relativ anonym.
Und wo man ja auch immer ein bisschen im Fokus ist, ne? Mhm. Aber was machen die Pastors denn da?
Genau.
Mhm. Aber so hast du es dir jetzt in der Senne gemütlich gemacht.
Ja, genau.
Was hat der Flugplatz für eine Bedeutung für dich?
Also der hat jetzt gar nicht so eine herausragende Bedeutung, sondern wir wohnen so ein bisschen oberhalb des Flugplatzes und dadurch ist das ein Ort, wo man häufig mal eine Runde rumdreht. Man sagt, komm, wir gehen noch mal ein Stück spazieren, dann geht man einmal am Flugplatz. Und wenn ich in unserem Garten sitze und Segelfliegersaison ist, dann kreisen die wirklich direkt über uns, weil die da offenbar direkt am Teute so eine Schneise haben. Oder ich weiß nicht, ob da die Windverhältnisse so günstig sind. Ja. Die Luftströmung und Wärmeströmung, dass die da gut kreisen können. Und das gibt so ein besonderes Geräusch, wenn du da sitzt und dann macht das so ein Zoom.
Wie?
Zoom.
Mach nochmal.
Zoom.
Das klang gut.
Ja. Und das ist so ein Geräusch, was ich mittlerweile mit Bielefeld verbinde. Also ich wohne ja erst seit 2016 hier, das ist ja noch nicht so lang. Ja. Bin schon geehrt, dass ich schon beim Bielefeld-Podcast
sein darf. Ja, klar. Was ich allerdings sehr frech fand, gleich zu Beginn im Fragebogen, da hätte ich dich am liebsten wieder ausgeladen. Ja. Wie kommst du denn zu der irrsinnigen Annahme, dass es ab Porta Westfalica immer regnet?
Weil das so war. Also meine Frau, die kommt ja gebürtig aus Bielefeld und ich fahre schon seit etwas über 20 Jahren und das tröstet es vielleicht wieder ein bisschen. Schon bin ich, bevor ich nach Bielefeld gezogen bin, in Urlaub nach Bielefeld gefahren. Mhm. Ich weiß nicht, wer sonst in seinem Leben in den Urlaub nach Bielefeld gefahren ist. Ich habe es gemacht.
Ja.
Und wir fuhren immer von Halle an der Saale kommt die A2. Und ab Porta Westfalica fing es an zu regnen. Das änderte sich prompt 2016, 2017, als ich hierher zog. Da fingen die Dürrejahre an und wir hatten Trockenheit und Sonne pur. Aber in letzter Zeit, und deswegen ist das eigentlich auch wieder ein sehr, sehr schönes Gefühl, dieses regnerische Gefühl, weil sich das jetzt zwar etwas verregnet war, das letzte Jahr, aber wiederum auch sehr schön.
Ja, lustig. Naja, gut. Nehmen wir einfach mal so hin. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wie sehr du dich für Menschen interessierst. Das machst du den ganzen lieben langen Tag. Und als wäre das noch nicht genug, bist du jetzt auch noch Podcast-Moderator.
Verrückt, ne?
Erzähl, was ist da los?
Ja, also das ist das Schöne und auch das Verrückte ein bisschen an meinem Job in diesem Krankenhaus, dass ich ja so unterschiedliche Themen bearbeiten darf. Und ich sage bewusst darf, weil ich dann manchmal denke, Mensch, ist man hier so wirklich so viel zuständig? Aber dann denke ich, Mensch, ist ja auch schön, wenn man da so mitmachen darf. Und da kam dann irgendwann die Unternehmenskommunikation mit der Überlegung, wir wollen einen Podcast machen und wir können uns vorstellen, dass du den moderierst.
Mhm.
Und dann habe ich erst gedacht, na, ihr seid ja verrückt. jetzt soll ich auch noch Podcast moderieren. Und dann habe ich aber so drüber nachgedacht und habe gedacht, Mensch, es ist eigentlich eine schöne Form, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass wir diesen Idee schon mal vor einigen Jahren, vor 3 Jahren oder so hatten, mit einer Kollegin, die mittlerweile nicht mehr im Haus ist, so in dieser Corona-Zeit, wo wir auch gedacht haben, wir müssten mal ein bisschen was sichtbar machen. Das hat damals aber noch nicht geklappt, aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt ist die Idee plötzlich da. Und da staune ich, wie sich so die Dinge entwickeln. Und das sind so die Momente, wo man so das Gefühl hat, jetzt passt es. Also gibt ja manchmal so im Leben, du hast so eine Idee und du verfolgst sie so, aber dann merkst du, es passt nicht und es führt keinen Weg rein. Und dann bin ich auch so, naja, wer weiß, wozu das gut ist. Wenn es sein soll, wird sich das schon noch ergeben. Und siehe da, jetzt hat es sich ergeben und jetzt geht es los.
24/7 heißt euer Podcast?
Ja, 24/7 Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Cool, dann wünsche ich dir dafür ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.
Jetzt hast du ja zu Beginn deiner Podcast-Karriere mal auf der anderen Seite gesessen. Wie hat sich's angefühlt?
Auch sehr schön, sehr entspannt ist ja hier. Ich meine, das kann man, wenn man nur hört, nicht sehen, aber es ist hier eine schöne Atmosphäre. Man sitzt hier relaxed in einem Sessel und plaudert ein bisschen.
So soll es sein. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, herzlichen Dank dir.
Danke.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.